Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Folge der Erfolgsfans, quasi Folge Nummer 84, und zwar befinden sich der Basti und ich gerade hier im Hafen, mitten in Porto. Basti, wie gefällt dir Porto so, und herzlich willkommen erstmal.
Servus an alle. Ja, Porto ist super, das Wetter spielt nicht ganz so mit, wie man es sich wünscht, aber man muss das Beste draus machen und ist auf jeden Fall eine schöne Stadt. Wir haben eine Bootstour gemacht, die ist nur zu empfehlen, waren in einem kleinen Restaurant, das eher so aussah, als hätte jemand in seinem Wohnzimmer mal nebenbei so Gastronomie eröffnet. Das war aber sehr gut und sehr gemütlich und schön, und Porto kann man nur weiterempfehlen.
Ja, ging schon geil los heute früh, strahlender Sonnenschein in München, dann ab zum Flughafen, Club Nummer 12, hatte einen Wahnsinns-Transatlantik-Flieger mit 336 Mann, glaube ich, organisiert, feinstes Onboard-Entertainment, total Deluxe, über den Wolken, schönes Paulaner mit Lewandowski und Alaba drauf getrunken und Texas Hold'em im Board-Netzwerk gespielt. Ich meine, was will man mehr an dieser Stelle, wie immer, vielen, vielen Dank an den Club Nummer 12, richtig, richtig geil. Ja, heute Abend geht's zur Sache. Viertelfinale, Hinspiel, wir können zum Glück vor Ort sein. Total geil, ich bin schon sehr gespannt. Basti, wie schätzt du die Situation bei uns jetzt gerade personell so ein? Wird uns das zurückwerfen oder sind wir trotzdem Favorit?
Naja, also personell ist es ja relativ eindeutig mit den vielen Verletzten, die wir jetzt haben, dass es uns nicht gerade zukömmlich ist, kann man bestimmt auch sagen. Alaba fehlt, Robben, Ribéry im Speziellen, das Wirbeln vorne wird schon vermisst.
Der Fußballgott, Infekt, zum Glück nur Infekt, das macht ja nicht so viel. Aber
der Fußballgott, unsere Langzeitverletzten, die kann man ja schon fast gar nicht mehr als Vermisste melden, weil sie schon so lange weg sind, aber ein Martinez, wenn man mal überlegt, beim Gewinn der Champions League so eine große Rolle auch gespielt hat, ist nicht da. Ja, also aus dieser Warte kann man sagen, natürlich fehlen uns diese ganzen Top-Spieler. Aus der anderen Sicht heraus, wenn man die letzten Spiele betrachtet, muss man sagen, gerade Lewandowski hat irgendwie aufsteigende Tendenz. Also er wurde bei uns ja immer sehr stark kritisiert, aber gerade in den letzten beiden Spielen hat er wirklich Top-Leistungen gezeigt. Und ja, Thiago Alcantara ist zurück, was auch sich sofort wieder auswirkt. Und gerade er, denke ich, kompensiert auch einiges, was wir durch die Verletzung von Ribéry und Robben an Verlusten haben. Also er bringt da vorne einfach wieder viel mehr Bewegung rein. Und von daher, wir sind sicher nicht in Topform, aber nichtdestotrotz sind wir trotzdem in Porto, denke ich, Favorit.
Ja, das sehen auch die Buchmacher so. Also Quote auf den Sieg von Porto ist 4,5, Sieg für uns ist 1,7. Und die Buchmacher sind ja, das muss man leider anerkennen, da in dem Gebiet Experten. Falls wir hier übrigens mal unterbrochen werden, dann liegt es daran, dass hier ständig Brillenverkäufer ankommen und uns bei beschissenem Wetter, es regnet hier ja, Brillen verkaufen wollen. Die sollen mal umsatteln hier, auf zumindest Hüte wieder vorne. Da gibt es blaue und rote Hüte, aber es gibt schon immer wieder Gesänge hier. Rot-weiße Hüte, wir wollen rot-weiße Hüte. Und was ich auch noch sagen wollte, hier für Felix, den Bierminister, der heute leider aus beruflichen Gründen nicht mit dabei sein kann. Wir trinken zu Ehren vom Porto ein Zagres Cerveja. Schmeckt eigentlich ganz gut. Ich bin überrascht, wie gut das ist.
Kann man gut trinken, ja.
Und wir haben natürlich auch schon einen Portwein getrunken. Also der war sogar eigentlich richtig lecker.
Ja, recht süßlich. Und wie du gesagt hast, die Regenschirmverkäufer haben heute schon an uns verdient. Also hier von wegen umsattelndes Geschäftsmodell und so weiter. Also zurück zum Spiel, ja, Buchmacher haben sicherlich recht. Was, wie gesagt, auch ich sehe uns natürlich schon in der Favoritenrolle. Allerdings so ganz eindeutig und sicher bin ich mir dann auch irgendwie nicht. Bei mir ist immer noch so ein bisschen die Angst vorhanden, dass man gegen konterstarke Mannschaften halt manchmal blöd ausschaut. Also so wie es jetzt zum Beispiel gegen Gladbach gelaufen ist und so. Jetzt hat man das in den letzten Spielen zwar bei uns ausräumen können. Der Pep hat da taktisch auch sich teilweise gut eingestellt. Siehe das Dortmund-Spiel. Trotzdem habe ich das noch nicht so ganz vergessen. Und ja, so dieses, die klassische Frage, Mate Wiesen ist es für mich noch nicht. Also das wird trotzdem noch spannend zu sehen, was Porto dann jetzt auch heute Abend zeigt.
Ja, gerade auswärts ist natürlich klar, Mate Wiesen ist es nie. Aber die Chance ist schon relativ gut da. Ich meine, ich lese dir mal unsere Aufstellung vor und du sagst mir dann, wer da eigentlich rausfällt. Also voraussichtliche Aufstellung. Wir sind ja jetzt noch vor dem Spiel wahrscheinlich. Neuer, Rafinha, Boateng, Dante, Bernard, Alonso, Lahm, Thiago, Götze, Müller, Lewandowski. Das ist immer noch eine geile Aufstellung für mich.
Ja, ich meine...
Welche Schwachstelle siehst du da oder wen würdest du ersetzen?
Ja... Dante würde ich ersetzen, zum Beispiel Bartstuber eher oder auch Benatir. Ich habe mir ja schon öfter dazu geäußert, Rafinha, ich würde eher ja Lahm irgendwie als Außenverteidiger haben.
Das hat Pep aber schon ganz klar beantwortet. Wird Lahm nochmal Außenverteidiger spielen bei ihm? Nein.
Tja, du hast mich gefragt. Also ich würde so sehen, auf jeden Fall. Xavi hat, muss man sagen, in der Rückrunde auch nicht die Leistung abrufen können, die er in der Hinrunde gezeigt hat. Gut, er war in der Hinrunde teilweise überragend. Er ist jetzt natürlich nicht schlecht, aber trotzdem, ich habe es gerade schon angesprochen, so Langzeitverletzte allgemein, wenn so ein Martinez wieder kommen würde, das wäre schon schön, den spielen zu sehen. Oder auch jetzt ein Schweinsteiger statt Alonso an der Stelle. Und gut, eben auch schon die angesprochenen Robben und Ribéry, wobei es natürlich jetzt schwer zu sagen ist, wir haben einfach generell so einen starken Kader und so gute Spieler. Götze als Schwachstelle zu bezeichnen, das ist schon blasphemisch. Ne? Also er ist aber bei uns, muss man auch sagen, teilweise eben nicht so auffällig. Aber ganz klar, wenn er seine Leistung abruft, dann ist er keinesfalls eine Schwachstelle. Und ich erhoffe mir da ja immer noch, dass jetzt, wo Thiago auch da ist, auch er wieder noch mehr nach vorne kommt und da ein schönes Zusammenspiel stattfindet.
Hat sich ja auch im Spiel gegen Eintracht Frankfurt schon so ein bisschen angedeutet. Ich meine, Lewandowski, Müller, Thiago, Götze haben ja ganz schön gezaubert, fand ich teilweise.
Auf jeden Fall. Also es ist hier schon... Ja, jammern auf hohem Niveau. Philipp Lahm muss man auch sagen, er muss erst noch reinkommen, aber da weiß auch jeder von uns, also ein Philipp Lahm, wenn seine Form hat, ist einer der besten Spieler der Welt. Also von daher kann man da eigentlich auch nichts sagen.
Ja, wir hatten die Aufstellung von Porto, von München. Ich lese dir jetzt mal die von Porto vor. Du schreist immer, wenn du jemanden kennst. Im Tor Fabiano Freitas, dann in der Abwehr Danilo.
Ja, den kennt man.
Wechselt jetzt zu Real Madrid für kolportierte 31,5 Millionen Euro. War bei uns auch im Gespräch. Extrem offensivstarker und geiler Außenverteidiger mit Tendenzen. So ein bisschen wie Juan Bernard auf so einer ähnlichen Position. Sehr torgefährlich, sehr geil. Dann Mike Hon. Kennen wir auch von Inter Mailand. Martins Indi, Alexandro Herrera, Casemiro, Oliver, Ricardo Quaresma. Den kennt man, Basti. Abu Bakr und Brahimi. Jackson Martinez, eigentlich der Topmann, Kapitän von Porto, wahrscheinlich auch noch verletzt. Also auf dem Papier her würde ich jetzt auch sagen, haben wir, egal, trotz der Verletzten und Tello ist bei Porto auch noch verletzt, auf jeden Fall immer noch die Favoritenrolle inne.
Ja, absolut, wie du gesagt hast, aber Porto auch ja bekannt als Talentschmiede in Europa, ja, ein sehr junges, hungriges Team. Da muss man halt immer vorsichtig sein. Das ist halt das Einzige, was mir so Sorgen macht. Ich habe es ja schon gesagt, die Gefahr, einen Konter zu kassieren, dann irgendwie in Rückstand zu geraten und dann vorne irgendwie, wie wir es halt leider in der Rückrunde auch schon einige Male gesehen haben, kreativ nichts zustande zu bringen und dann zu keinen Torschüssen zu kommen. Wobei man auch sagen muss, seit Thiago wieder da ist, hat sich das auch ziemlich zum Positiven wieder gewandelt, was da die Chancenkreation anging.
Du hast es gerade angesprochen, ich meine, was Porto verkauft hat an Spielern, in den letzten Jahren ist unglaublich. Ich lese mal die teuersten Namen in den letzten Jahren vor. Hulk wurde verkauft, Zenit St. Petersburg, James Rodriguez wurde verkauft, Mangala nach Manchester City, Falcao nach Madrid, Danilo jetzt zu Real Madrid, Anderson, Pepe, Ricardo Carvalho, Joao Montinho, Ricardo Quaresma, Cristiano Ronaldo. Also wenn die alle nur ansatzweise da geblieben wären, dann hätten die ein Dreamteam eigentlich. Schon sehr, sehr spannend, was da so vor sich geht.
Vielleicht sieht man ja auch den einen oder anderen, der für uns interessant wäre für die Zukunft. Ne?
Genau. Heute mal schauen.
Auf Scouting-Tour mit den Erfolgsfans.
Ja, im Vorfeld dieser Partie wurde natürlich auch viel über das geschichtsträchtige Spiel damals in Wien, Europapokal der Landesmeister 1987, Bayern gegen Porto im Endspiel, was wir dann leider 1-2 nach Führung 1-0 verloren haben. Da war ja dieses berühmte Hackentrick-Tor. Und das ist ganz witzig, im Magazin oder in der kleinen Broschüre vom Club Nummer 12 ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch Sehnsucht FC Bayern von Armin Radtke drin. Und die Geschichte ist halt sehr geil. Weil er war halt damals 19, hat in Köln gewohnt, ist dann mit dem Bus runtergefahren nach Wien. Und weil er noch Schüler war mit 19, hat er die Schule geschwänzt und ein sehr lustiges Entschuldigungsschreiben geschrieben, was ich jetzt mal ganz kurz vorlesen möchte. Sehr geehrter Herr Dr. H., wenn Sie diese Zeilen lesen, bin ich bereits auf dem Weg nach Wien. Bekanntlich bestreitet der FC Bayern München dort das Endspiel um den Europapokal der Landesmeister. Ich bitte Sie, meine Abwesenheit vom Unterricht zu entschuldigen. Einen anderen fadenscheinigen Grund wollte ich nicht nennen. Sie hätten ihn mir sowieso nicht geglaubt. Mit Rücksicht auf Ihre eigene Fußballleidenschaft appelliere ich jedoch an Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen. Armin Radtke. Das ist einfach... Ich war komplett begeistert. Balls of Steel.
Ja, sehr nette Geschichte. Es geht auch noch weiter. Er ist nicht auf sehr viel Verständnis gestoßen, obwohl der Lehrer anscheinend auch Fußball begeistert war. Wobei nach anfänglichen Ärger er anscheinend dann doch irgendwann noch zur Seite genommen wurde und der Ruhm zitiert mal.
Am Abend, am Ende, nach dem Abi hat er gesagt, Radtke, du bist schon eine komische Type, aber ich hätte das genauso gemacht.
Also von daher dann doch das Ganze relativiert, den Ärger, den er vorher bekommen hat. Aber ja, das sind die Geschichten und ja, der Ruhm hat es ja schon erwähnt. Allgemein kann man nochmal ein Dankeschön sagen an den Club Nummer 12 für die Organisation und auch diese Heftchen, die hier immer zusammengestellt werden. Das ist einfach toll und informativ und unterhaltsam.
Und schon ein kleiner Teaser: nach dem Spiel haben wir dann den Martin vom Club Nummer 12 im Interview, wenn wir dann alle wahrscheinlich völlig fertig am Flughafen in Porto abhängen, weil heute um 1.30 Uhr Ortszeit geht es dann wieder zurück. Um 5.15 Uhr werden wir in München dann wieder landen. Ja, Basti, Eier auf den Tisch. Wie geht's aus heute Abend?
Ich meine, wir haben ja eigentlich schon in der letzten Sendung getippt und...
Das ist egal, jetzt zählt, jetzt sind wir hier vor Ort. Jetzt haben wir schon gesehen, dass die Ultras zum Beispiel schon riesig Schickeria hingesprayt haben. Ich weiß gar nicht, wie die das überhaupt gemacht haben. Fettes Peace,
ja,
wie man so sagt.
Ich glaube, sie leben gefährlich, weil was mir so sieht in Porto, ist hier eine sehr aktive Sprayer-Szene. Also hier sind überall Graffiti und Street-Art unterwegs. Okay, aber zurück zum Ergebnis. Ich werde dann jetzt meinen Tipp wenden und ich sage, wir gewinnen 2-1.
2-1, okay. Ja, ich muss auch sagen, die Portugiesen sind eigentlich extrem freundlich hier. Alle total begeistert. Wir mussten schon Fotos machen mit Portugiesen.
Da wurde gleich auch noch für Bayern dann getippt, wobei das ja, dann hat sich rausgestellt, Lissabon-Fans waren. Also.
Mein Gott, ich schweife heute so wahnsinnig viel ab, aber das ist jetzt, sei auch mal erlaubt. Was glaube ich? Ich glaube nicht, dass wir großartig Tore kassieren. Ich habe es ja schon gesagt in der letzten Folge, weil unsere Abwehr gerade relativ gut steht. Ich glaube aber schon, dass wir irgendwie 1-2 Tore erzielen. Lewandowski ist einfach gut drauf. Ich traue auch Müller heute Abend einfach viel zu. Und ich glaube, wir gewinnen 2-0.
Ja, das wäre super. Eigentlich muss ich auch, also mein Tipp 2-1. Ich bin schon zufrieden, wenn wir ein Auswärtstor schießen und nicht zu viel kassieren. Also ein Unentschieden 1-1 wäre ich auch noch zufrieden.
Da vorne sehen wir schon wieder, ich habe leider seinen Namen vergessen, den absoluten Kultfan vom FC Bayern mit seiner riesigen Kuhglocke, der auch immer bei der Jahreshauptversammlung eine Rede hält. Eigentlich müssten wir mit ihm auch noch sprechen, aber macht sich jetzt leider schon auf den Weg.
Du musst ihn mal als Gast organisieren, Ruben.
Ja, hier läuft er jetzt da gerade rum, wir können da gleich mal hinlaufen. Wir auf jeden Fall trinken jetzt noch gemütlich unser Bierchen aus, machen uns dann auf den Weg ins Estadio Die Drago und melden uns dann frühestens in der Halbzeit wieder. Wir freuen uns schon auf euch. Bis dahin, haut rein und ja, schauen wir mal, wie es in der Halbzeit steht, ob wir dann immer noch so optimistisch sind. Ciao, servus.
Bis dann, servus.
Ja, servus, hier ist wieder der Ruben von den Erfolgsfans und bei mir ist jetzt einer der, ja, ich würde sagen, berühmtesten Bayern-Fans, einen, den man immer sieht auf jeder Jahreshauptversammlung, jedem Auswärtsspiel. Stell dich doch einfach mal selber kurz vor, bitte.
Ja, ich bin der Hirsch Hammer, bin seit über 40 Jahren unterwegs mit dem FC Bayern. und auch Nationalmannschaft, auch schon 20 Jahre. Aber FC Bayern ist für mich der Verein, der, wo man alles bringt, überhaupt, da stehe ich dahinter und da bin ich überall dabei und wir sind der erfolgreichste, der größte und der beste Freund, was es überhaupt gibt und da stehe ich dahinter. Ich komme natürlich mit der Oberbayerischen Tracht, Lösertaler Tracht, komme aus Ried bei Kochel am See, bin ich geboren, her und das kommt gut an, ganz gleich, wo ich bin, im In- und Ausland, super.
Du hast ja gerade schon die ganze Zeit hier eigentlich Fotos gemacht, vor allem deine Glocke, wie machst du das eigentlich, dass du in jedes Stadion mit dem Ding reinkommst?
Ja, das ist ein Problem. Flugzeug habe ich im Handgepäck, aber im Stadion habe ich in Russland, Italien oder in Brasilien überall schon Schwierigkeiten gehabt. Mal schauen, wie es heute läuft. Ja. Aber im Allianzstadion habe ich Sondergenehmigung, ich glaube, bin ich schon alle Jahrzehnte unterwegs.
Und wie siehst du das Spiel heute Abend? Was ist so dein Tipp für heute?
Mein Tipp ist heute unentschieden. Wir schießen 1-2 Tore, unentschieden 1 oder 1-1 oder 1-2-2 und da haben wir gewinnen. Weil wir haben natürlich nicht, Robben geht uns ab, Ribery, Alaba und so weiter, Schweinsteiger. Aber wir kommen weiter, 100%.
Was mich jetzt auch noch interessieren würde, wie siehst du so die Sorry, wir machen gerade ein Interview.
Ja, was mal lieber. Ja, gleich.
Du bist wieder da.
Ja.
Jetzt werden wir hier schon unterbrochen von seinen Fans.
Jetzt um 5 sind wir am Bus.
Lass dir nicht wieder deine Glocke wegnehmen.
Nein. Solange das dir die Glocke nicht mehr geht's ja. Warte, geht's ja.
Gleich geht's weiter.
Das ist brutal.
Du bist so beliebt hier einfach.
Ja, brutal. Vor allem mit der Jugend und so.
Ja, das sind die Frauen einfach, die stehen auf dich. Ich warte noch kurz. So, jetzt kommen die nächsten Portugiesen und machen erstmal mit ihm ein Foto. Ciao.
Porto Caputo. Finito.
Du bist der Berühmte hier, ist der Spieler selber. Jetzt geht es schon weiter.
Wir wollen ja im Ausland gutes Bild abgeben aus Bayern.
Ja.
Wir wollen keinen Skandal, irgendwas. Wir wollen freundlich sein.
Du bringst Leute, die bayerische Gastfreundschaft hier nach Porto.
Wir bringen die Lösertaler Tracht weltweit gut in Spiegel. Wir haben Sympathien. Wir wollen Randalie was, den wir unterbinden. Wir wollen eine Stimmung haben, aber keine Skandale nicht.
Bevor du weitergehst, letzte Frage noch. Wie siehst du die ganze Situation mit Uli Hoeneß? Weil ich glaube, du bist ja da auch ein starker Verfechter von ihm, oder?
Ja, meine Meinung ist ja schon in allen Medien gewesen. Uli Hoeneß hat seinen Schmarrn gemacht. Er haftet dafür, zahlt dafür, sitzt dafür. Ja. Aber in schlechten Zeiten muss man zusammenhalten. Er hat FC Bayern als Spieler, als Manager und als Vorstand, Präsident FC Bayern, zum weltgrößten Club, das ist ein großer Verdienst und da lassen wir nicht im Stich. In schlechten Zeiten muss man zusammenhelfen. Seine Verfehlungen hat er zugegeben und das ist alles, hat er haftet dafür. Andere haben sie freigekauft, andere sind Massenmörder, die sind gar nicht erwähnt worden. Aber das ist zu hoch gepusht worden von den Medien. Aber der Uli haftet für seine Sachen und steht gerade dafür, aber wir lassen nicht im Stich und ich hoffe, dass er 16 wieder Präsident macht.
Das sind doch tolle Schlussworte. Ich danke dir ganz herzlich fürs Interview und wünsche dir heute Abend viel Spaß beim Spiel. Man sieht sich sicher oft.
Okay.
Ciao, servus.
Na, kein Problem.
So, jetzt sitzen wir hier in Porto, am Aeroporto und sind leider gar nicht so gut drauf. Aber ich bin zum Glück nicht alleine, weil bei mir ist der Martin. Stell dich noch mal kurz vor für alle, die dich nicht kennen.
Servus, guten Abend. Ich glaube, ich war in der Folge 22.
Ja, genau, schon über 3 Jahre her.
Schon mal zu hören, ich bin vom Club Nummer 12 oder beim Club Nummer 12 aktiv und bin Bayern-Fan, der jetzt recht viel zu spielen fährt und auch Europapokal auswärts regelmäßig dabei ist und auch bei den Amateuren.
Damals 2012 hast du noch gesagt, du hast glaube ich seit einem Jahr kein Spiel verpasst. Wie schaut's jetzt aus?
Ja, ich habe das letzte Spiel tatsächlich in der Hinrunde in Köln verpasst, weil da was dazwischen gekommen ist und Moskau war ich halt jetzt auch nicht, weil Geisterspiel und so.
Okay. Ja, jetzt gerade herbe Niederlage eingesteckt, 3-1 verloren. Wie hast du denn das Spiel so erlebt, jetzt rein fußballerisch gesehen?
Also ich würde sagen, ich bin eigentlich so ein Spiel eingegangen, schon mit der Einstellung, so wie wir auch zuletzt gespielt haben, die Null muss stehen. Und das hat jetzt auch nicht so lange geklappt, sage ich jetzt mal. Aber was ist jetzt Lage, ob der Elfmeter berechtigt war, das können wir jetzt gar nicht einschätzen hier, weil wir keine Fernsehbilder gesehen haben.
Also Colinas Erben haben geschrieben, dass das gegen Alonso das Foul hätte man schon pfeifen können, das war grenzwertig, aber Elfmeter war es wohl absolut. Tendenz sogar eher rote Karte, haben sie gemeint. Er hat ganz leicht wohl im Ball gespielt, aber der Elfmeter war wohl berechtigt.
Generell ist es halt schlecht, wenn ein Spieler, der eigentlich als erfahrener Leistungsträger... Ja. Vielleicht schon mit seinem Alter Defizite hat, aber jetzt ganz sicher nicht in solchen leichtsinnigen Ballverlusten, dass so einer so einen Fehler macht, ist halt bitter. Und es ist auch nicht die erste, sondern gefühlt war es der fünfte oder sechste dicke Patze von Alonso in der Rückrunde. Und das macht mir schon Sorgen, weil irgendwie...
Ja, das Gefühl hatte ich eben auch. Und vor allem jetzt würde man ihn brauchen. Die Stammkräfte fallen alle aus, Schweinsteiger ist nicht da und dann passiert sowas. Und ich meine, dann geht das Spiel los und es hat noch gar nicht richtig angefangen. Du legst 1-0 einfach hinten und Neuer hat eine gelbe Karte.
Ach, gar nicht. So richtig schlecht im Spiel drin. Und Port hat natürlich dann gleich mal Blut geleckt, weil es gut losgeht. Und du hast ja auch die Leute erlebt, wie sie abgegangen sind beim Tor.
Na, das war schon geil.
Ja, es ist bitter. Und dann kommt halt direkt der nächste Fehler hinterher. Wieder vom erfahrenen Spieler.
Ja gut, Dante ist jetzt nicht so der erfahrene Spieler.
Halt trotzdem war er 30 und er sollte eigentlich klug genug sein, dass er den Ball nicht als letzter Mann verliert.
Er kann alles machen, er kann weghauen, aber das war halt wirklich Katastrophe.
Das ist halt bitter. Ich fand die erste Halbzeit eigentlich im Großen und Ganzen am Ende gar nicht schlecht, weil wir Porto eigentlich bis auf die Gegentore, die wir selbst verschuldet haben, eigentlich nichts nach vorne zustande gebracht hat und wir schon das Spiel dominiert haben.
Ja, aber gut, wir haben nach vorne halt auch nichts zustande gebracht. Das ist auch das Tor, was wir dann noch geschossen haben. Das 2-1 war glücklich.
Der Tor ist ja erstmal gegen ein Team, was wie Porto schon auch den Anspruch hatte, den Ballbesitz zu haben und das Spiel zu dominieren, haben wir schon ganz gut gemacht. Die haben wir nicht zur Entfaltung kommen lassen. Dass wir offensiv natürlich mit dem Personal, was wir jetzt haben, vielleicht nicht Chance um Chance herauskreieren, sondern die Chancen, die wir haben, nutzen müssen. Das ist schon klar. Das haben wir zumindest dann auch mit dem Thiago-Tor gemacht. Eigentlich die größere Enttäuschung fand ich eher, dass wir in der zweiten Halbzeit eher schlechter geworden sind als besser.
Ja, das war schon komisch jetzt erwartet, dass Pep irgendwie schon in der Pause reagiert, weil ich weiß nicht, ich habe irgendwie voll erwartet, die kommen jetzt raus und dann geht nochmal richtig was ab, aber das war ja eigentlich gar nicht so.
Ich hatte halt, natürlich ist der Götze schon immer, er hat halt so gespielt, immer sehr unauffällig, sage ich jetzt mal, aber ich hätte halt von Anfang an den Alonso rausgenommen, weil er auch danach noch ein Unsicherheitsfaktor war, fand ich. Er hat nochmal einen blöden Ballverlust gehabt. Ja.
Ich fand Rode eigentlich ganz geil, dass er dann reinkam. Den hätten wir eigentlich auch auf Alonso-Position spielen lassen können.
Ja, es klappt halt bei ihm vielleicht nicht immer alles, aber es kommt zumindest schon ins Spiel und das ist ja auch mal ganz gut, wenn man sieht, dass er da eine mehr rennt, mehr kämpft. Ja.
Also wirklich gekämpft hat, fand ich den Eindruck, so hat eigentlich fast niemand. Boateng hat sich noch so ein bisschen aufgelehnt, hat auch noch was nach vorne gemacht, das Tor immerhin noch aufgelegt.
Ich fand den Bernard gar nicht schlecht. Also wenn der ist ja schon zumindest öfters mal links durchgekommen.
Ja.
Auch wenn es dann nicht zum Torerfolg geführt hat, aber der hat zumindest mit seinen Triplings und daran hat er mal gesehen, was ein fitter Ribéry da bewirken hätte können auf dem Flügel. Oder wenn Ribéry und Alaba sogar zusammengespielt hätten. Dann wäre den Flügel richtig viel gegangen, glaube ich, wenn der schon der Bernard alleine jetzt da was machen kann.
Und Thema Dante, also wenn man das jetzt alles so liest, was die Leute so schreiben, die wollen ihn ja eigentlich alle hängen sehen. Dante soll gar nicht mehr für Bayern spielen oder so. Hast du das jetzt wirklich, siehst du es auch so oder wie schätzt du das ein?
Es ist halt die schnelllebige Welt, in der wir leben. Und generell muss ich mich ja jetzt dasselbe auch beschimpfen, weil der Alonso jetzt auch schon eine gute Hinrunde gespielt hat und jetzt auch vielleicht ein bisschen dann zu sehr niedergemacht wird, aber es ist halt auch so, der FC Bayern spielt auf einem hohen Niveau oder wir wollen in der Spitzenklasse in Europa sein und da kann man uns halt Spieler, die jetzt solche leichtsinnigen Fehler machen, nicht leisten und wenn die halt dann öfters vorkommen, was jetzt beim Alonso ist und was beim Dante jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel auch das nächste Mal auf so einem Top-Spielniveau ist, dann muss man halt sich immer mal überlegen, ob das noch zukunftsfähig ist, leider.
Es ist halt insgesamt einfach krass, dass wir eigentlich jedes Tor durch individuelle Fehler hergeschenkt haben. Ich meine, wir waren nicht gut, klar, muss man einfach so sagen. Aber Porto war auch nicht so wahnsinnig gut. Also die haben das schon gut gemacht, aus ihren Möglichkeiten das Beste rausgeholt. Aber jedes Tor war eigentlich ein individueller Fehler. Ich meine, das Das dritte Tor, also ich habe es zumindest so gesehen, klar, Boateng kann den auch haben. Das war natürlich Risiko. Aber Neuer bleibt weg, weil er halt auch die gelbe Karte, ja, wahrscheinlich hat, will keinen Elfmeter riskieren. Und Dante läuft einfach nicht zur Grundlinie mit, um das zuzumachen. Boateng überholt Dante noch.
Das habe ich mir auch gedacht, dass das beim Dante so ein bisschen der Wille in dem Moment gefehlt hat, ja, vielleicht.
Am Ende hat Boateng noch Dante überholt, obwohl Dante viel näher zum Tor stand eigentlich.
Ja.
Ich meine,
es ist halt ein bitter, dass mit Boateng dann auch noch ein Leistungsträger, der gefühlt seit 2 oder 3 Jahren, naja, hat er früher öfters gemacht, so Bälle unterlaufen, seit 2 oder 3 Jahren hat er es nicht mehr gemacht und jetzt halt heute passiert es ihm halt mal wieder.
Es war halt so ein mega knappes Ding, er hat ihn noch leicht berührt, aber...
Ja, Mai, jetzt ist es ist, wie es ist. Ich habe jetzt vorhin auch Leute gehört, die über den Schiedsrichter schimpfen oder über alles Mögliche schimpfen.
Also,
ja, wir müssen das Ergebnis annehmen, wie es ist. Ich will nicht wie andere Vereine enden, die dann sich lieber eine Woche über den Schiedsrichter beschweren und keine Kraft aus solchen Niederlagen ziehen. Wir müssen das analysieren und nächsten Mittwoch Gas geben. Oder nächsten Dienstag spielen wir schon.
Dienstag, ja. Ja, 6 Tage Zeit.
Wenn wir das spielen, was wir können und keine blöden Fehler hinten machen, dann schaffen wir das auch.
Ja, 2-0 ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Also zu Hause Schweinsteiger wird wieder dabei sein. Hoffe ich.
Deren Abwehr eigentlich auch gar nicht so sattelfest, nur nee, hat sie halt auch nicht so gefordert.
Ja, überhaupt nicht. Es ist halt die Frage, ob man dann zu Hause einfach mehr machen kann, mehr schafft. Ribéry, denke ich, wird nicht zurückkommen, aber immerhin Schweinsteiger.
Vielleicht spielt er zumindest 20 Minuten am Ende oder sowas. Von Anfang an glaube ich jetzt nicht, dass er ihn spielen lassen wird.
Ja, glaube ich auch nicht. Ja, scheiße gelaufen über Schiedsrichter. Ich sehe es wie du. Der hat relativ viel durchgehen lassen, aber dann auch auf beiden Seiten. Die eine Szene gab es mit Lewandowski im Strafraum, als er gefallen ist, aber das war wohl auch kein Elfmeter. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als wäre das die Schuld des Schiedsrichters gewesen.
Generell komische Entscheidungen getroffen, also von der Stadion-Zuschauersicht. Aber es bringt ja, es ist egal, ob es jetzt irgendeine Fehlentscheidung gab oder nicht, das bringt ja überhaupt nichts, danach zu diskutieren. Das Ergebnis steht fest, 3-1, damit müssen wir leben. Egal, ob das jetzt in Anführungsstrichen gerecht war oder ungerecht war nach Schiedsrichterentscheidung, das hilft nichts.
Völlig obsolet, jetzt eigentlich darüber noch aufzuregen, aber jetzt in 6 Tagen, ob wir halt da die 2-0 schlagen, was muss ich denn ändern, deiner Meinung nach? Was muss passieren?
Ich denke, dass wir auch in der Vergangenheit oft genug gezeigt haben, wenn wir jetzt an Donetsk denken, das letzte Beispiel dann Basel. Wir haben immer, wenn wir ein Hinspiel schlecht gespielt haben, haben wir im Rückspiel schon ein richtiges Pfund raushauen können. Und das kann ich mir schon diesmal auch vorstellen. Die Frage ist halt, ob die Mannschaft, die jetzt seit 3, 4 Spielen alle 90 Minuten durchspielen, Leverkusen nur 20 Minuten und keiner kriegt von denen richtig eine Pause, ob sie das Tempo halt angehen können. Und stell dir vor, wir gewinnen nächste Woche 3-1 und gehen dann in die Verlängerung und die Spieler müssen nochmal über 120 Minuten gehen.
Jetzt müssen wir noch nach Hoffenheim, wir haben eigentlich auch nicht die Möglichkeiten groß zu rotieren.
Nee, eigentlich hat gar keiner Bock auf das Spiel.
Einfach abschenken.
Müsste man fast überlegen, ob man da nicht antritt und 2-0 verliert und
auf die 100.000 Euro geht, das ist scheiße.
Also wenn das passiert, das wäre legendär.
Aber,
Wird eh nicht passieren. Das wär, wenn wir das machen, wie groß wäre das Geschrei von wegen Wettbewerbsverzerrung und allem?
Ja, oder die Amateurien schicken, weil die Amateure eigentlich ein wichtiges Spiel am Freitag haben. Aber egal. Ja, es ist schwierig, aber wir müssen halt damit zurechtkommen. Auch das Verletzungspech, der hilft, lamentieren nichts, das müssen wir annehmen.
Das Gleiche hat der Müller auch im Interview gerade ganz genau gesagt. Philipp Lahm hat irgendwie ein Interview gemacht, er kommt von hinten rein. Lamentieren hilft jetzt nichts mehr.
Er hatte ja auch recht. Ja, total. Vor allem halt die 3 Gegentore halt aus reiner Dummheit passieren.
Das ja, ist
halt
so. Du kannst dich nicht über den Schiedsrichter aufregen, wenn du 3 Fehler machst eigentlich. Die Tore hergeschenkt.
Das waren ja auch keine leichten Fehler, sondern es waren katastrophale Aussetzer von Leistungsträgern. Und das ist halt, ich weiß es nicht, woran es liegt.
Ja. Es ist und was machst du dann? Nimmst du Dante dann komplett raus? Lässt du überhaupt noch spielen? Hätte er dann auswechseln müssen eigentlich? Oder wäre es übertrieben gewesen?
Ja, das ist halt immer die Frage, ob man den Spieler schon irgendwie in gewisser Weise demontiert, wenn er halt so einen Fehler macht und den dann auswechselt. Es war jetzt in Wolfsburg schon so, dass der Dante quasi abgeschrieben wurde. Ja. Und ich weiß, dass in Leverkusen hieß es ja auch schon, der Benatia, der ist ausgewechselt worden, der wurde jetzt gerade demontiert.
Dann wäre nur verletzt, aber die Leute haben schon wieder vollkommen ausgetickt.
Deswegen. Ich hab's auch nicht gecheckt. Ja, der geht jetzt einfach ohne Gruß los in die Kabine. Ja, weil er verletzt ist einfach, weil er halt runter musste. Das ist halt immer...
Man kann immer dann nach Turin, ob man vielleicht nicht auch einen Lohn so zur Halbzeit hätte rausnehmen können. Es ist jetzt so, wie es ist. dachte, Pep ist der Beste und er wird schon wissen, was er macht.
Pep knows best.
Ich hoffe, er wird für nächsten Dienstag auch das richtige Mittel finden, dass wir da zu null und möglichst mit mindestens 3 Heimtoren gewinnen.
Ja, ich bin gespannt. Jetzt hat er wenigstens mal eine richtige Herausforderung. Wenn wir das dann noch gewinnen, dann wird es halt richtig geil. Dann
ja, also einzige Problem ist halt, der Pep knows best schon, aber es gibt jetzt nicht so viele Spieler, mit denen er unterschiedliche Sachen machen kann.
Ja, was soll er tun? Ja, ist so, ja, aber mit den Zuschauern im Rücken und so, schauen wir mal.
Was da ja, es kann ja auch umgekehrt laufen. Schließen wir nächste Woche ein schnelles Tor und dann brennt die Hütte und dann die jungen Porto-Spieler werden vielleicht auch ein bisschen nervöser.
Ja, vor einem Jahr saßen wir in Madrid am Flughafen. Da haben wir auch gesagt, im Rückspiel werden wir das noch alles drehen und dann kam es auch ganz anders. Da musste ich jetzt gerade so ein bisschen dran denken, wobei wir in Madrid noch wesentlich besser gespielt haben eigentlich als hier, ja, fand ich.
Also waren die Voraussetzungen anders und im Prinzip haben wir das Rückspiel in Madrid. Die haben uns jetzt auch nicht demontiert, aber wir haben halt 2 Kopfbewegungstore kassiert. Mhm. So scheidet man halt aus auf so einem Niveau. Und heute haben wir wieder gelernt, dass halt kleine Fehler tödlich sind.
Ja, lass uns mal über was Schöneres sprechen hier. Heute Sonderflug vom Club Nummer 12 von euch mit organisiert. Mega geile Maschine mit Onboard Entertainment, 336 Leute, glaube ich. Max, kannst du ein bisschen erzählen, wie macht man sowas überhaupt, so einen Flug organisieren? Wie läuft sowas ab? Ich bin jetzt immer total begeistert, was ihr da auf die Beine stellt einfach.
Es ging halt, war halt früher so, dass der FC Bayern am Anfang schon so ein bisschen was gemacht hat. Es gibt halt auch das FC Bayern Reisebüro, FC Bayern Plus. Und irgendwann ist das halt preislich sehr exzessiv geworden. Also halt so, dass es für die Fans nicht mehr wirklich zahlbar war. Und es ist auch jetzt heute so, der 12 hat 349 Euro verlangt für den Flug und der FC Bayern Tours 399, wobei da die 50 Euro Karte dabei war, also im Endeffekt 100 Euro mehr. Aber gut, die müssen halt auch Gewinn machen, das ist klar, die arbeiten ja und die haben auch Kosten. Beim T12 machen es halt alle ehrenamtlich, aber das Ziel ist halt, dass wir die aktiven Bayern-Fans, weil das Klientel, was wir ja vertreten wollen, auch generell, dass wir denen die Möglichkeit bieten, günstig zum Spiel zu kommen. Natürlich sind 350 Euro jetzt auch kein Pappenstiel, aber es ist ja auch für viele wichtig, weil man morgen theoretisch um 7 Uhr in die Arbeit gehen kann, wenn wir 5:15 Uhr angehen.
Und es gab ja jetzt auch nicht mehr irgendwie richtige Linienflüge hierher, oder? Also München, ja, Porto.
Du findest schon immer was. Ja. Wenn du kommst jetzt halt vielleicht nicht von München, dann fliegst du von Memmingen oder von Stuttgart oder von Mailand oder sowas. Mhm. Und mit Zwischenhalt, es geht immer was, wenn man findig genug ist. Ja, aber halt jetzt so urlaubssparend, wie wir jetzt das anbieten können, dass man halt einen Urlaubstag hat und morgen in die Arbeit gehen kann. Mhm. Und viele können sich vielleicht auch gar nicht mehr leisten, Urlaubstage.
Naja.
Das ist halt immer wichtig. Und es ist schon ein bequemer Luxus erst, den wir haben.
Das ist total geil. Also, aber dann gab es noch so tolle Magazin oder eure kleine Broschüre, finde ich auch mal total geil.
Das nehme ich jetzt als persönliches Dankeschön auf,
weil ich das gemacht habe. Und hat dir dann noch jemand geholfen bei der Geschichte von Porto oder hast du das selber gemacht, weil du hast es so rumgefragt?
Der Alex ist jetzt das Team wieder von uns weg, der hat das gemacht.
Okay, der ist auch geil. So ist es einfach immer total nett, wenn man dann sowas hat und auch ein paar Informationen hat und auch die Geschichte da von dem Sehnsucht FC Bayern. Ich habe so gelacht, den Ausschnitt, den ihr gehabt habt mit der Entschuldigung, haben wir gerade vorhin auch schon erzählt. Vor 3 Jahren, als du bei uns im Interview warst, da ging es ja gerade so, die ganze Fanszene Bayern, gab es viele Probleme, da gab es noch den, wie hieß der komische Professor nochmal, der so Probleme... Kannst du das vielleicht mal ein bisschen zusammenfassen, was in den letzten 3 Jahren sich so getan hat, weil aus meiner Sicht, der jetzt ab und zu mal in der Südkurve ist, hat sich ja voll viel zum Positiven gewendet so.
Ja, es ist schon sehr interessant, was so die letzten Jahre passiert ist. Es war auch nicht so vorhersehbar. Wenn du es mir jetzt erzählt hättest, als wir das letzte Mal gesprochen hätten, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Es gab halt, wir sind eigentlich damals nach Wembley zum Finale gefahren, so in den Gedanken, dass das der letzte große Auftritt der Südkurve ist. Ja. Dann haben wir es gewonnen und dann haben schon einige Leute gesagt, so jetzt ist mein Fanleben oder so, zumindest in der Intensität, dass man alles fährt, vorbei. Das haben auch manche auch durchgezogen.
Echt? Wieso?
Ja, man, irgendwann muss jeder einen Abschluss finden und es gibt halt Leute, die halt sagen, jetzt haben wir alles gewonnen und das ist so ein guter Schritt, jetzt vielleicht mit dem, ich fahre wirklich ganz alles aufzuhören. Natürlich geht es noch weiter zu Heimspielen und sowas, aber so dieses exzessive Fahren haben schon einige Leute da aufgegeben, weil sie halt sagen, jetzt habe ich alles erreicht.
Jetzt wegen dem Sieg oder weil es so Probleme gab mit in der Szene?
Schon und vor allem wegen dem Sieg, weil halt man sagt, das ist jetzt für die Karriere, sage ich jetzt mal, ein guter Abschluss. Und dann ging es ja auch in die neue Saison so rein, es hat sich ja nichts geändert. Und dann gibt es halt auch viele Spekulationen, an was es dann genau lag. Ich glaube, es war so ein Mischmasch aus mehreren.
Hat es auch mit Prag was zu tun gehabt? Weil das kam ja auch irgendwie so wahnsinnig gut an, der Support in Prag damals, oder?
Also Prag war ein Faktor, der es dann beschleunigt hat. Mhm. Aber das eigentliche Gespräch, wo es halt schon losging, war schon davor. Mhm. Ich glaube, ich muss gerade überlegen, anderthalb Wochen davor ungefähr. Mhm. Es gab halt dann aus heiterem Himmel ein Gespräch. Das lag zum einen daran, dass es so einen kleinen persönlichen Kontakt zum Vorstand gab. Mhm. Dann gab es dieses Interview von Jan Telewski auf DSF, wo er sich nicht ganz so klug angestellt hat, glaube ich. Und dann gab es noch die Sache, dass der Hoeneß nach seiner Anklage schon so auf dem Trip war. Ich muss jetzt im Verein Ruhe schaffen. Das hat man schon auch gemerkt. Und dann gab es halt dieses Gespräch und dann alle Faktoren zusammengespielt und dann lief es eigentlich auch recht gut. Und da waren wir uns ja auch recht schnell einig und dann gab es sehr, sehr schöne Angebote vom Verein, jetzt mit der freien Blockzugang, was ja schon eine lange Forderung, ein langer Wunsch war vom Club Nummer 12. Und was früher hieß, dass es niemals passieren wird, weil es gar nicht geht und so, bla bla bla. Und dann ging es halt doch und das war dann dieser Wendepunkt. Dann kam halt, wie du gesagt hast, Prag dazu. Mhm. Und das war halt so, ja, hat dieses Feuer, was da, dieses kleine Flämmchen, was da entfacht wurde, hat es halt deutlich beschleunigt. Und dann lief es halt auch. Das hat dann gut geklappt am Anfang und seitdem läuft es eigentlich nur noch bergauf. Natürlich gibt es Sachen, die jetzt vielleicht nicht so klappen. Zum Beispiel würde sich der C12 seit Ewigkeit wünschen, dass wir was vom Dach runter fahren lassen können oder hochfahren lassen können, wie Dortmund bei den Choreografien machen kann. Also das ist wohl ewig teuer. Das ist in Dortmund, das ist
dass du was so hochziehen kannst zum Beispiel.
Ja. Aber das hat damals in Dortmund Evonik gekauft, weil die so Werbebahn hochgezogen haben und dann gab es Einspruch von den Fans, weil Werbung bei der Kurve geht nicht und dann hing das halt aber da. Und das wird aber in München einen Betrag kosten, der ja nicht das Ergebnis nicht rechtfertigt, sage ich jetzt mal.
Okay. Es wäre auch nicht möglich, sowas irgendwie selber zu machen. Es wäre auch ein Schmarrn, wahrscheinlich vom C12 10.000 Euro auszugeben.
Oder? Man kann nie ausschließen, dass es dann irgendwann doch noch kommt, aber es ist halt aktuell ein bisschen schwierig. Aber generell läuft es super und es ist eigentlich schon so, dass man mittlerweile über alle Dinge, die einen so betreffen, ernsthaft reden kann. Natürlich kommt man vielleicht ab und zu sagen, aus der nicht ganz zu passen, aber das grundlegende Verhältnis ist jetzt vollkommen intakt und das ist das Wichtigste. Die Frage ist halt dann immer, ob es, wenn es mal wirklich ein Problem gibt, sei es jetzt, weil irgendwas Gewalttechnisches passiert, kann man nicht ausschließen, oder weil irgendwie ein Spruchband auftaucht, wo es kritisch ist. Das kann immer kommen. Ich glaube, irgendwann wird auch sowas kommen, wo es halt wieder ein bisschen Differenzen gibt und dann ist halt die große Frage, wie man dann zu einer Krisensituation wieder zueinander steht.
Glaubst du, die würden dann Privilegien wieder zurücknehmen? Oder?
Ja, das ist halt die Frage, wie man dann reagiert. Es ist ja auch so, dass halt auch sportlich alles tiptop lief in letzter Zeit. Es gab ja gar kein Potenzial irgendwie da groß, dass irgendwas passiert. Und wenn es halt die nächsten Jahre, ich sag halt, es geht zwingend sportlich, zumindest ein bisschen bergab in den nächsten Jahren. Das lässt sich nicht verhindern. Und dann wird es halt, da bin ich sehr gespannt, wie der Verein intern, auch mit Sachen Trainer und Positionen und so, da reagiert und wie das dann sich generell auf das Vereinsklima auswirkt. Das wird schon sehr interessant. Aber aktuell schweben wir schon nicht ganz auf Wolke 7, aber
ja, ganz gut, ja. Das ist aber echt krass. Ich habe es mir nochmal angehört. Alles, was du damals gesagt hast, so mehr Kontakt zum Verein, irgendwie die Zäune in der Südkurve weiter runter, freie Blockwahl, Südkurve, Stehplätze vergrößern, ist eigentlich alles eingetreten.
Das ist schon irgendwie der Wahnsinn.
Es ist schon schön. Und es gibt halt gewisse Dinge, wo man einsehen muss, dass es nicht geht, zum Beispiel das Fangnetz. Das ist halt leider so, dass von den 9000 Leuten ab und zu Leute was schmeißen.
Aber das war doch auch schon mal weg, oder?
Ja klar, aber es haben halt Leute was geschmissen. Weil es lässt sich halt bei 9000 Leuten, die halt teilweise Alkohol trinken, leider nicht verhindern. Das muss man dann am Ende auch einsehen. Wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Da muss man den Verein halt danach verstehen, dass er halt sagt, das ist halt zu großes Risiko, dass da irgendwo mal auf jemanden was trifft und dann ist die Hölle los. Und das wissen wir alle.
Und wie siehst du so die Entwicklung stimmungstechnisch so? Wie geht das voran?
Es ist schon deutlich besser geworden. Jetzt sind wir halt im Stadion, wo wir, sage ich jetzt mal, schon im Bundesliga-Durchschnitt sind. Also wir brauchen uns jetzt auch vor vielen Szenen gar nicht verstecken. Auch gestandene Szenen oder angebliche Traditionsvereine wie Gladbach oder Bremen oder sowas, die mit denen können wir schon locker mithalten. Und auswärts sind wir sowieso sicher mit die Besten der Bundesliga. Jetzt sind wir halt im Stadion, wo man halt keine großen Sprünge machen kann, sondern jetzt geht es halt an die Details. Und das wird halt jetzt, was ab jetzt passiert, ist halt eher eine langsame Entwicklung. Aber ich denke, wenn man jetzt auch beim Einklatschen sieht, wo die Südkurve auch die Stützplätze auffeuert, dass sie aufstehen. Da gab es ein Spiel, ich weiß nicht mehr, welches es genau war. Kann es Braunschweig gewesen sein, wo es immer richtig gut war. Im Prinzip kann man schon ganz zufrieden sein.
Ich finde, man hört sogar selbst am Fernseher schon, dass sich da was getan hat.
Im Prinzip werden jetzt vermutlich mal doppelt so viele Leute anfallen wie davor. Und dass man das merkt, ist ja klar.
Und hättest du noch irgendwie Wünsche jetzt so aus Fansicht oder sagst du jetzt wirklich, nee, so passt es jetzt eigentlich, so kann man jetzt arbeiten? Also jetzt gerade halt auch was, also diese ganzen technischen Sachen mit.
Es gibt jetzt keine ganz großen Wünsche mehr. Natürlich gibt es immer kleine Sachen, die man verbessern kann. Zum Beispiel ist dieses Südkurvenregistrierungssystem, wo jetzt weiter diese Kurve ein bisschen durchgewechselt wird, wichtig. Diese 10-Spieler-Grenze, wo hoffentlich wieder ein, was heißt hoffentlich? Nein, hoffentlich ist es falsch Wort, ich möchte es korrigieren. Aber es fliegen halt Leute raus, dadurch, dass sie nicht genug Spiele besuchen. Es war schon traurig, weil die Quote da in der Vergangenheit schon sehr hoch war. Und es sind auch sehr viele Leute deswegen öfters gekommen, weil es auf einmal die Quote gab. Und das ist halt aber ein wichtiger Faktor einfach, dass es eine gewisse Wechselwirkung in der Kurve gibt, dass halt einfach neue Leute dazukommen. Und es kann halt nicht sein, dass wir die nächsten 40 Jahre mit denselben 2000 Leuten da in der Kurve stehen. Das muss man halt einsehen, dass das nicht geht, dass da keine Dynamik kommt, wenn dieselben Leute drin bleiben. Da muss halt eine gewisse Wechselwirkung geben und da muss man weiter dran arbeiten, dass es auch in Zukunft regelmäßig sich ein bisschen durchmischt in der Kurve, dass neue Leute dazukommen. Und dann wird es schon, aber ja, das sind Details.
Ja.
Und wenn wir bei Details sind, sind wir eigentlich schon ganz froh, dass es jetzt da an solchen Kleinigkeiten liegt.
Ja, so eine weitere Leidenschaft, wenn wir jetzt mal zum nächsten Thema kommen wollen, sind da bei dir so die Amateure. Kannst du da mal den geneigten Erfolgsfan so ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen, weil da tut sich ja auch gerade einiges. Und
ich vermute mal, dass die meisten wissen werden, dass wir letztes Jahr mit einem recht talentierten Team leider in der 93. Minute des Rückspiels der Relegation durch einen Jahrhundertfehler, sage ich jetzt mal, unseres Torwarts ausgeschieden sind. Köln hat eine Chance gehabt im ganzen Spiel, das war der Lattentreffer. Dann hat der 93. Minute so ein vollkommen harmloser Ball, den der Torwart durch die Hände rutscht. Wo auch heute noch viele der Meinung sind, dass das wettmanipulativ sehr auffällig war.
Ach echt? Oder was? Ja, wurde da viel drauf gewettet auf das Spiel?
Es
kann doch nicht sein,
dass der Räder auch danach so emotionslos war.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Ich will da nicht die Spekulation anfeuern, aber es war halt einfach bitter. Eigentlich will ich gar nicht mehr drüber nachdenken.
Spielt er jetzt eigentlich? Ab und zu spielt er mal, gell?
Lukas Räder spielt in Portugal. Ich verfolge das nicht so. Das war beim ersten
Ich glaube, die letzten 5 Spiele hat er gespielt oder so.
Ja. Das ist die Vergangenheit. Wir müssen halt jetzt nach vorne ziehen. Und diese Saison hatten wir halt das Problem, dass die Mannschaft nur 3 Wochen Pause hatte. Also 3 Wochen Pause sind okay, aber dann auch nur 3 Wochen Vorbereitung. Und diese Mannschaft, die wir dieses Jahr haben, halt vom Talentfaktor, der von letztem Jahr nicht das reichen kann. Da muss man halt ganz ehrlich sein. Und dann gibt es halt Würzburg, die halt sehr aufgerüstet haben, sondern viel Geld investiert haben in ihre Mannschaft. Und jetzt auch zu Recht oben stehen. Und ich finde halt eigentlich, entgegen meiner Erwartung hat sich unsere Mannschaft besser geschlagen, als ich dachte. Also ich hatte gedacht, ich bin so Platz 3, 4, 5. Und jetzt sind wir Zweiter und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Mannschaft, weil sich Spieler sehr gut entwickelt haben, wie der Lukas Görtler, der jetzt auch das Derby-Tor geschossen hat. Der Wegkamp, der letztes Jahr in Duisburg 0 Tor in der dritten Liga geschossen hat und da vollkommen als Chancentor verschrieben war und jetzt, glaube ich, 14 Tore gemacht hat diese Saison. Es gibt schon einige Spieler, die jetzt sich gut entwickelt haben, keine für die Profis.
Okay. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil damals hast du halt auch so von Heuberg so geschwärmt und dann war es halt tatsächlich so, dass der dann, ich will es nicht sagen, hat sich bei den Profis durchgesetzt, aber jetzt bei Augsburg läuft es ja auch super für den.
Ja, zumindest ist er ganz klar Bundesligaspieler.
Ja.
Das hat er geschafft und ob es dann bei uns reicht, ist halt auch immer ein bisschen Glückssache, wie jetzt der Verletzungsstatus bei uns gerade ist, der Trainer drauf ist, ob Louis van Gaal vielleicht da ist. Ja. Jetzt fand der diesjährige Mannschaft, ist keiner dabei. Jetzt der A-Jugend-Jahrgang, da könnte schon wieder einer dabei sein. Wer dann ist, kann man immer schwer sagen. Da muss man auch schauen, wie sich die Leute auf Profiniveau entwickeln.
Und so auch Leute, die wir jetzt geholt haben, wie Sinan Kurt und so, die spielen ja jetzt U19, sind die, siehst du da das Potenzial für die erste Mannschaft? Ich habe den ehrlich gesagt nur zweimal spielen sehen oder so.
Also der Sinan Kurt hat letztes Jahr in Gladbach eine überragende A-Jugend-Saison gespielt, ich glaube, der 19 Tore geschossen. Und spielt jetzt bei uns, glaube ich, ein wenig unter den Erwartungen. Ich habe auch nur ein Spiel, ich habe das Derby gesehen und zwei. Ich habe schon die Champions League-Spiele auch noch gesehen, also die Jauf League-Spiele von der U19. Muss ich mich korrigieren. Und da sind wir ja sehr bescheiden ausgeschieden. Ich glaube, dass das Sinan Kurt ein bisschen unter den Erwartungen spielt. Also irgendwie hat es sich nicht ganz eingelebt. Ob das jetzt an dem System liegt, das kann ich nicht sagen. Dafür habe ich die Mannschaft zu wenig verfolgt. Aber generell ist er schon ein Spieler, der das Potenzial haben soll, dass er wenigstens Bundesliga spielt. Die Frage ist halt, was mir auch in dieser Sky-Dokumentation hinterher gesagt hat, dass er halt vielleicht ein bisschen zu wenig Einsatz zeigt. Aber das kann ich nicht beurteilen.
Und jetzt heute wurde ja bekannt gegeben, dass der Trainer auch wieder gewechselt wird. Heiko Vogel wird jetzt der Nachfolger. Der war vorher U19-Trainer. Ja. Wie siehst du das jetzt? Ich meine, in den Ten Hag hat man ja riesige Hoffnungen gesteckt und jetzt ist er schon wieder weg und mir kommt es so vor, als wird überhaupt keine Konstanz so.
Also das mit der Konstanz ist nicht richtig. Ich hatte beim Ten Hag schon immer das Gefühl, dass es nicht so hundertprozentig atmosphärisch mit dem Verein passt. Es gab ja auch letztes Jahr so einen interessanten Artikel in der SZ von Benedikt Warmbrunn, wo es hieß, dass der Ten Hag zwar ein super Taktiklehrer ist, aber mannschaftshierarchisch, also die Mannschaft letztes Jahr angeblich zerstritten war und der Ten Hag da irgendwie so von der disziplinarischen Seite her überhaupt nichts drauf hatte, hieß es, kann ich auch nicht beurteilen, aber die SZ schreibt ja normalerweise jetzt keine Dinge aus der Luft herausgegriffen aus und ich weiß von einem Spieler, von seiner Aussage weiß ich schon, dass es angeblich Spieler jetzt auch noch in diesem Team gibt, in diesem jährigen Team, die eigentlich nicht vom Charakter her in ein Team passen, die halt aber aus anderen Gründen da spielen, noch immer das liegt. Wenn ich da jetzt einen Namen nennen würde, dann wäre es halt jetzt zu aufgeregt, deswegen kann ich da jetzt nichts dazu sagen.
Ja, lass.
Okay. Also, es ist, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es nicht so richtig passt. Das ist aber schon so, wie du sagst. Wir verlieren jetzt im Sommer den Heiko Herrlich von der U17 an Unterhaching wahrscheinlich. Es geht von der Heiko Vogel von der A-Jugend an die Amateure. Das heißt, wir wechseln dieses Jahr wieder an den drei wichtigsten Nachwuchsteams den Trainerposten. Und das ist halt. Also die Konstanz fehlt auf jeden Fall. Wir haben ja den A-Jugendtrainer erst vor anderthalb Jahren gewechselt, als der Kindle gegangen ist und davor erst vor einem Jahr, als der Niedermayer gegangen ist. Und bei der U17 war es dasselbe. Es kommt halt keine Konstanz rein. Das ist erschreckend und genau das fehlt eigentlich, glaube ich, dass auch wieder diese totale Spitze an den Jugendspielen rauskommt.
Werden die Amateure überhaupt noch so ernst genommen? Haben die Zielaufstieg? Irgendwie, ich kann es immer so schwer greifen, irgendwie, wie der Vorstand das überhaupt sieht, so das ganze Thema Amateure.
Mein aktueller Stand ist, dass sie die Amateure weiter betreiben und das schon auch als wichtigen Faktor sehen, auch weil man halt sagt, man kann Spieler viel besser zum FC Bayern locken, wenn man halt sagt, ihr habt danach eine Perspektive und werdet nicht nach Tür 19, wenn ihr nicht zu den Profis kommt, dann müsst ihr schauen, wo ihr bleibt. Und das ist auch ein wichtiges Argument, dass man Leute locken kann, junge Spieler, für die es vielleicht dann am Ende nicht klappt, aber man braucht ja auch vielleicht Spieler, die nicht das ganz große Talent haben, aber trotzdem gut sind. Und für die ist das ein wichtiges Argument und deswegen betreibt man die weiter. Aber mein Stand ist, dass man jetzt nicht so sagt, man versucht jetzt im Sommer so einzukaufen, dass der Aufstieg hundertprozentig klappt. Okay. Aber weil man das sowieso, wie wir letzte Saison gesehen haben, nie garantieren kann, weil es halt genau an solchen kleinen Sachen hängen kann oder scheitern kann, wo du gar nichts dafür kannst. Und auf der anderen Seite ist es ja auch jetzt nicht der Sinn der Sache, dass wir uns künstlich da hochkaufen.
Ja, klar.
Und in der dritten Liga dann jedes Jahr ein Team kaufen müssen, was da bestehen kann. Wir müssen die Jugendarbeit in der Breite verbessern, dann kommt, glaube ich, der Aufstieg, wenn wir gut genug sind, wieder irgendwann von alleine.
Ja, kann ja auch mit dem neuen Leistungszentrum oder vielleicht dann da ein bisschen befeuert werden, was da alles gebaut werden soll. Aber das dauert ja, glaube ich, jetzt auch noch.
Ja, man muss halt auch sagen, man sagt immer, der Sommer hat noch nichts erreicht in der Jugend. In der Jugend, die Veränderungen, die zeigen sich nicht innerhalb von einem Jahr, die zeigen sich in 5 oder 10 Jahren. Und jetzt ist der Sommer halt, glaube ich, der ist zu 12 gekommen, das ist jetzt 3 Jahre da im Sommer. Und jetzt werden halt langsam die ersten Früchte ernten. Wir haben, glaube ich, eine recht gute A-Jugend, zumindest ist sie jetzt zweit in der Bundesliga Süd, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und die B-Jugend ist auch Dritter oder Vierter, hat eine gute Hinrunde gespielt, ist nicht eine ganz so eine gute Rückrunde. Aber da kommen wir auch wieder die Junioren-Nationalspieler nach. Also das wird schon wieder besser, was die letzten 3-4 Jahre gefehlt hat. Kommt schon wieder nach und da muss man halt Geduld haben. Also Veränderungen im Jugendbereich wirken sich ja nicht in einem Jahr aus. Das muss man halt realistisch auch bleiben.
Ja. Nicht nur bei den Amateuren gab es ein kleines Trainerbeben. Also heute landen wir hier auf einmal. Klopp ist nicht mehr Trainer oder hört bei Dortmund auf. Labbadia ist wieder beim HSV. Na gut, das ist jetzt die kleinere Thematik, aber wie siehst du so die ganze Klopp-Nummer? Fehlt Dortmund was oder also, aus deiner Sicht?
Ich fange mal mit Labbadia an. Wann will Bruno Labbadia beim HSV entlassen? Wie lange ist das her?
Ich glaube, der ist noch auf der Gehaltsliste, oder?
Also gefühlt schon. Aber er war schon mal da und es ist halt immer komisch, wenn man einen Trainer holt, jemanden, der vor 2 oder 3 Jahren angeblich noch schlecht war. Und ja, ich habe auch irgendwo noch einen Tweet auf Twitter gelesen heute, dass Labbadia heute Nacht, oder letzte Nacht um 3:30 den Anruf gekriegt hat. Hab ich jetzt gelesen, kann ich jetzt nicht verifizieren, ob das stimmt.
Ich habe so eine Liste gesehen, welche Trainer alles Trainer waren beim HSV, seit Klopp bei Dortmund ist. Ja. Das ist so katastrophal, es sind 9 Trainer.
Aber irgendwie ist halt wieder so typisch HSV. Ja. Ich finde es nicht durchdacht. Nur jetzt wieder so eine Notaktion. Keine Ahnung, ob das jetzt hinhaut. Also man kann es halt Verzweiflungstat nennen.
Ja, also ganz ehrlich, die müssen doch jetzt mal absteigen. Das ist doch eine Katastrophe. Also,
eigentlich müsste es dieses Jahr schon fällig sein.
Und Klopp bei Dortmund, geht da eine Ära zu Ende? Fehlt uns da als FC Bayern was? Oder?
Also es war immer klar, als Trainer bleiben nicht ewig bei Vereinen, vor allem bei Spitzenvereinen. Auch wenn es die Dortmunder schon immer haben wollten. Ich habe auch mit einem Dortmunder auch jetzt als letzter waren viel geredet, wie lange es mit dem Klopp noch weitergeht oder ob er nicht irgendwann von sich ausgeht. Und der war schon immer so, dass er sagt, ich will den Klopp behalten, aber ich habe mir auch immer gesagt, Trainer verschleißt sich, das ist ganz normal, das ist immer so. Das hat man auch bei Thomas Schaaf gesehen, der war am Ende eigentlich auch schon lange ein lame duck und ich glaube, Bremen hat da schon viel zu spät auf die Reißleine gezogen mit dem Schaaf.
Ja, die Konsequenzen merken sie jetzt noch in Bremen. Jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Aber.
Und ich glaube eigentlich, dass es Dortmund gut tut, dass sie halt jetzt, wo es der Klopp früh merkt, dass es halt jetzt nicht mehr so läuft, dass vielleicht die Mannschaft nicht mehr so erreicht wie früher, weil es halt sich halt ein bisschen abnutzt. Ich finde es eigentlich sehr mutig vom Klopp, dass er sagt, ich merke das jetzt und vielleicht ist der richtige Zeitpunkt, dass man sich trennt und man versucht jetzt nicht 2, 3 Jahre noch auf Teufel komm raus, sich hinauszuziehen, nur weil man mal Erfolg hatte.
Glaubst du, das schadet Dortmund jetzt? Also werden die weiter oder machen sie jetzt nicht, aber spielen sie nächstes Jahr wieder um die Spitze mit? Oder?
Ich weiß nicht, ob es jetzt ganz kurzfristig wieder klappt, aber ich glaube, dass es für Dortmund schon langfristig besser ist, weil sie jetzt, wenn sie die richtigen Schritte einleiten, schon einen kleinen Neuanfang starten müssen. Und wenn ich jetzt vielleicht den unbeabsichtigten Bogen zurück zum FC Bayern spanne, dieser Neuaufbau wird uns auch irgendwann in den nächsten Jahren blühen.
Ich hoffe, wir verpassen.
In 1,5 Jahren? Glaubst du, Guardiola bleibt bei uns oder verlängert?
Ich habe aktuell nicht so das Gefühl.
Ich habe überhaupt nichts Gefühl.
Er ist ein großartiger Trainer, aber ich habe irgendwie diese emotionale Verbindung spüre ich beim Guardiola nicht zum FC Bayern. Er ist zweifellos ein großartiger Trainer. Da braucht man überhaupt nicht drüber diskutieren. Es gibt auch keine Kunde, irgendwie überhaupt zu kritisieren. Aber es fehlt irgendwie so dieses Gefühl, genau, das passt jetzt so super. Und keine Ahnung, ich kenne ihn da als Menschen, kann ich ihn nicht einschätzen.
Ich finde es halt einfach schade, weil ich fand halt die Duelle mit Dortmund und Klopp einfach so geil. Die haben da auch in der Bundesliga ein ganz anderes Level irgendwie so reingebracht und war für uns einfach auch gut, so einen starken Gegner zu haben. Und da habe ich halt ein bisschen Angst, dass es jetzt verloren geht oder dass so Clubs wie Wolfsburg an die Stelle treten.
Ja, das kann natürlich immer passieren, aber wobei halt auch die Zeit gezeigt hat, Wolfsburg war 2009 schon Meister und ist dann wieder ziemlich abgestürzt. Am Ende zahlt sich halt immer nicht das Geld aus, sondern die gute Arbeit. Ja. Das sieht man jetzt auch an den englischen Vereinen, dass da viel Schmarrn gemacht wird. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass jetzt wieder andere Vereine dann oben mitspielen. Eigentlich gehe ich davon aus, dass irgendwann kann Schalke nicht mehr alles verkehrt machen, weil die haben eine richtig gute Nachwuchsabteilung. Ja. Und mich wundert eigentlich schon, dass Schalke lange so wenig draus macht. Wenn der Goretzka und der Meier und der Draxler vielleicht jetzt mal 2, 3 Jahre Profierfahrung haben und abgewichster sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Schalke mal wieder richtig zurückkommt.
Das wäre natürlich auch geil, auch ein schöner Verein eigentlich für sowas.
Die haben halt auch das finanzielle Potenzial, auch da oben wieder richtig anzugreifen. Und ich glaube, dass der BVB, wenn er die richtigen Schritte macht, und Thomas Tuchel, der jetzt im Raum geistert, ist jetzt auch nicht der ganz verkehrte Mann vielleicht, dann kann es schon auch wieder was werden mit Dortmund.
Was glaubst du, wo geht Klopp hin?
Nach England. Also England ist auch, ne? Vermutlich, ist jetzt wahrscheinlich jedem klar, vor allem weil jetzt der Klopp hat jetzt nicht so viele Trainerpositionen, die seinem Anspruch gerecht werden, sage ich jetzt mal. In Spanien sind die drei besetzt mit Atletico, Barcelona könnte sogar vielleicht frei werden, aber der Klopp...
Hello, good evening. Everlin Flights?
Yes.
1007?
No.
1015?
Yes.
Okay, 1015. 10 minutes at the boarding gate, please, okay?
Okay.
Boarding gate number 8, down the hall, you go down the stairs.
Okay. Okay. So, wir wurden gerade aufgefordert, dass gleich Boarding ist, deswegen machen wir es jetzt ganz kurz und schnell. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für eure Arbeit vom C12 und deine Arbeit beim Ticker, den ich immer wieder verfolge, vom Amateurspielen. Aber noch ein ganz, ganz kurzer Tipp von dir, wie geht's dann aus am Dienstag? Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht?
Ich bin von der Mannschaft, die wir in den letzten Jahren hatten, sehr verwöhnt. Und deswegen bin ich optimistisch und sage, wir hauen fort nächste Woche 4-0 weg.
Jawohl, geil. Vielen Dank. Ciao, servus.
Servus.
So, Basti, jetzt stehen wir hier am Porta 8. Entschuldigung, ich weiß nicht, das portugiesisch-spanische Wort für 8. Kurz vorm Check-in in den Flieger, dann geht's Richtung München, zurück in die Heimat. Und um 5 Uhr werden wir dann hoffentlich landen. Ein langer Tag liegt hinter uns, eine schmerzvolle Niederlage, aber auch zwei coole Interviews mit Hiers und mit Martin vom Club Nummer 12. Aber das Licht aus, die Tür zusperren im Podcast müssen natürlich wir beide, Basti. Ja, was hast du noch für Weisheiten zum Spiel zu verkünden?
Boah, keine großen Weisheiten. Es ist leider ein bisschen so eingetreten, alles Negative, was man so vorher schon geäußert hat und die Hoffnung hatte, dass es nicht
haben passiert. Wir es verschrien, Basti, dass wir so kritisch waren, die Spiele davor, dass wir momentan einfach nur mit Glück bestanden haben in den letzten Spielen, oder?
Ich weiß nicht, ob wir es verschrien haben, aber es hat sich einfach bewahrheitet, dass die Form bei uns jetzt nicht ausreicht, um in der Champions League bestehen zu können und dass die Verletzten, das, was wir ja auch schon vorher gemacht haben, doch jetzt den Unterschied irgendwie machen.
Na gut, ja, Form, es war natürlich kein gutes Spiel, aber die Tore sind tatsächlich alle eigentlich nach individuellen Fehlern entstanden. Sind wir vielleicht überspielt? Weil ich meine, es gab ja auch keine Pausen, wir sind 120 Minuten gegangen gegen Leverkusen.
Ja, mit Sicherheit auch. Deswegen ja auch die, oder auch ein Grund wahrscheinlich, warum wir so viele Verletzte haben, dass man halt bei der starken Belastung, die Spieler haben bei so vielen Spielen, dass das dann halt öfter mal passiert, dass sich jemand verletzt. Und ja, aber es sind halt vorm Spiel, als wir noch drüber gesprochen haben, als du mich gefragt hast, wo ich denn Schwachstellen sehen würde, genau die Personen haben dann auch wirklich diese individuellen Fehler gezeigt im Spiel. Und das nächste ist, dass wir gesagt haben, ja, vorne geht jetzt wieder ein bisschen mehr dank Thiago. Das hat man halt heute leider auch nicht gesehen.
Ja, auch er hat sich ja auch einige ziemlich krasse Fehlpässe so geleistet.
Ja, es war insgesamt auf jeden Fall nicht gut. Vielleicht wird mir ja im Rückspiel doch nochmal eines Besseren belehrt. Man hofft ja immer, aber ja.
Wird man auf jeden Fall eine Schippe drauflegen müssen.
Ja, absolut. Eine ganz schöne Schippe. Es ist zwar schon so, wie du gesagt hast, es war jetzt ja nicht so, dass man irgendwie von Porto hier an die Wand gespielt wurde und deswegen 3-1 verloren hat, sondern eher, weil man halt selber nicht gut war oder diese individuellen Fehler gemacht hat. Aber es würde halt jetzt nicht mehr nur nutzen, die Fehler hinten nicht zu machen, sondern man muss halt vor allem vorne auch die Tore schießen. Und wenn man dann schon mal den Schritt nach vorne denkt, wir haben es ja gesehen am Ende, die Tore, die da in Barcelona und so gefallen sind, dann wird einen eh schon wieder ganz anders.
Ja, leicht ist es nie, aber ja gut.
Aber Porto ist halt eben schon, da ist halt kein Neymar, Messi und Suarez.
Und insgesamt der Trip, so jetzt vom Fußball mal ab, was hat dir am besten gefallen heute?
Am besten fand ich die Bootsfahrt, war auf jeden Fall wieder cool und dieses kleine Restaurant, in dem wir waren.
Das Hinterzimmer.
Hinterzimmer, wo der Wohnzimmer, hatte auch einen schönen Flair. Also das war der, ja, aber Mei, das war alles cool. Auch da an der Promenade, wo die ganzen Bayern-Fans sich dann versammelt haben, dort noch in einem Café zu hocken, ein Bierchen zu trinken und sich zu unterhalten, war auch super und war auf jeden Fall eine gelungene Auswärtsfahrt, auch wenn das Ergebnis nicht den Vorstellungen entspricht.
Ja, Basti, es war mir eine Ehre, hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, dass wir euch mitgenommen haben, hier quasi direkt auf unseren kleinen Ausflug nach Porto. Nächsten Montag gibt es dann schon wieder die erste reguläre Folge. Wir versorgen euch weiterhin mit schönem Content und gehen jetzt ein bisschen traurig. Ich hätte jetzt fast gesagt, ins Bett, ins Flugzeug. Basti vielleicht auch ins Bett, weil er kann ja schlafen im Flieger und ich weiß jetzt schon, ich werde kein einziges Auge zutun. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Immer schön optimistisch bleiben. Noch ist alles drin, noch sind 90 Minuten zu spielen. Also ich sag schon mal, ciao.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.